Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 384. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen: Anforderungen an die sichere Übermittlung einfach signierter Dokumente aus dem BEA. Bundesgerichtshof entscheidet über die Erstattung von Bankgebühren. Wird ein elektronisches Dokument aus einem besonderen elektronischen Anwaltspostfach, kurz BEA, versandt, muss es mit einer qualifizierten elektronischen Signatur versehen sein, um auf sicherem Übermittlungsweg wirksam bei Gericht eingereicht zu werden. Fehlt die qualifizierte Signatur hingegen, muss die das Dokument signierende und damit verantwortende Person mit dem tatsächlichen Versender übereinstimmen. Der Inhaber eines BEA darf sein Recht, nicht qualifiziert elektronisch signierte Dokumente auf einem sicheren Übermittlungsweg zu versenden, nicht auf andere Personen übertragen. Dies hat der Bundesfinanzhof in einem aktuellen Urteil entschieden. Welchen Hintergrund hat die Entscheidung?
Das Finanzgericht hatte die Klage einer Klägerin wegen für die Jahre 2016 und 2017 erhobener Umsatzsteuer abgewiesen. Der Entscheidung war eine Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt. In dieser wurde auch auf den insbesondere für Rechtsanwälte seit dem 1. Januar 2022 geltenden § 52 der Finanzgerichtsordnung zur Nutzungspflicht elektronischer Dokumente für Rechtsanwälte, Behörden und vertretungsberechtigte Personen hingewiesen. Das Urteil wurde dem Prozessbevollmächtigten der Klägerin am 25. März 2022 zugestellt. Hiergegen hatte die Klägerin am 19. April 2022 Revision eingelegt und zugleich beantragt, die Frist zur Begründung der Revision um einen Monat zu verlängern. Mit Schreiben vom 21. April 2022 hatte der BFH mitgeteilt, dass die Frist bis zum 27. Juni 2022 verlängert worden sei.
Die Revisionsbegründung wurde jedoch nicht fristgerecht übermittelt. Was waren die genauen Umstände?
Die auf den 27. Juni 2022 datierte Revisionsbegründung ging erst am 29. Juni 2022 per Telefax sowie über das besondere elektronische Anwaltspostfach BA beim BFH ein. Mit einem weiteren beim BFH am 1. Juli 2022 per Telefax und BA eingegangenen Schriftsatz hatte die Klägerin beantragt, wegen Versäumung der Frist zur Begründung der Revision Wiedereinsetzung in den vorigen Stand zu gewähren. Der Prozessbevollmächtigte habe die Revisionsbegründung am Vormittag des 27. Juni 2022 ausgefertigt und unterschrieben. Anschließend habe er den Schriftsatz seiner Büroangestellten mit der Anweisung übergeben, ihn noch am gleichen Tag per BA und Telefax an den Bundesfinanzhof zu übermitteln. Dies war jedoch aufgrund persönlicher Umstände der Büroangestellten nicht gelungen.
Wie reagierte der BFH?
Da die Revisionsbegründung der Klägerin erst am 29. Juni 2022 und damit verspätet übermittelt wurde, entschied der Senat, sie als unzulässig zu verwerfen. Auch den Antrag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand lehnte er ab.
Wie lautete die Begründung?
Die Gewährung einer Wiedereinsetzung setze voraus, dass innerhalb einer Frist von einem Monat die versäumte Rechtshandlung nachgeholt und im entsprechenden Antrag dabei glaubhaft vorgetragen werde, warum man schuldlos am Einhalten der Frist gehindert war. Die Tatsachen, die eine Wiedereinsetzung rechtfertigen sollen, müssen innerhalb dieser Frist vollständig, substantiiert und in sich schlüssig dargestellt werden.
Wie bewertete der BFH die vorgetragenen Tatsachen?
Ursächlich für das Versäumen der Frist war laut BFH nicht die Mitarbeiterin, sondern der Prozessbevollmächtigte. Denn wie von ihm selbst im Wiedereinsetzungsantrag erklärt, hatte er, statt die von ihm einfach signierte Revisionsbegründung vor Fristablauf persönlich einzureichen, seine Zugangsdaten für das BA an seine Kanzleiangestellte weitergegeben, um den Schriftsatz auf diese Weise vermeintlich form- und fristgerecht an den BFH übersenden zu lassen. Dies sei jedoch unzulässig, da der Versand nur einfach signierter Dokumente nicht Kanzleimitarbeitern überlassen werden dürfe. Werde er dennoch, wie im Streitfall am 27. Juni 2022, von der Angestellten vorgenommen, führe das wegen Verstoßes gegen zwingende gesetzliche Formvorschriften zur Formunwirksamkeit elektronisch einzureichender Dokumente.
Im zweiten Beitrag unseres heutigen Podcasts geht es um Kontoführungsgebühren. Mit Urteil vom 19. November 2024 hat der Bundesgerichtshof über die Rückzahlung von Bankentgelten entschieden, die aufgrund unwirksamer Zustimmungsfiktionsklauseln erhoben wurden. Demnach müssen Banken die Gebühren auch dann erstatten, wenn Kunden das Girokonto durchgehend genutzt und die Entgelte über Jahre hinweg ohne ausdrückliche Zustimmung widerspruchslos gezahlt haben. Worum ging es im Streitfall?
Der Kläger verlangte die Rückzahlung von Kontoführungsentgelten für eine Girokarte, welche die beklagte Sparkasse aufgrund einer Klausel in ihren allgemeinen Geschäftsbedingungen erhoben hatte. Laut verwendeter Klausel gelten Änderungen von Vertragsbedingungen oder Gebühren als akzeptiert, sofern der Kunde nicht innerhalb einer bestimmten Frist widerspricht. Klauseln dieser Art, die nahezu im gesamten Banken- und Sparkassensektor gebräuchlich waren, hatte der BGH im Postbank-Urteil vom 27. April 2021 allerdings für unwirksam erklärt. Die Sparkasse wendete gegen die verlangte Rückzahlung ein, dass der Kläger die neue Entgeltabrechnung trotz Unwirksamkeit der Klausel dadurch akzeptiert habe, dass er Konto und Girokarte weiter nutzte. Zudem sei eine Rückforderung nach der sogenannten Dreijahreslösung ausgeschlossen, denn der Kläger habe die Entgelte über einen Zeitraum von mehr als 3 Jahren ohne Widerspruch gezahlt.
Der Bundesgerichtshof sah das anders. Wie begründeten die Richter ihre Entscheidung?
Sie stellten klar, dass die Gebühren unrechtmäßig erhoben wurden und der Kläger gemäß den Regelungen des bürgerlichen Gesetzbuchs einen Rückzahlungsanspruch habe. Die erhobenen Entgelte seien ohne rechtlichen Grund vom Konto des Klägers abgebucht worden, da dieser keine ausdrückliche Zustimmung zur Entgeltänderung erteilt habe. Die Zustimmung war erforderlich und könne nicht auf Grundlage der als unwirksam bewerteten Klausel als gegeben angesehen werden.
Was sagte der BGH zu dem Argument, der Kläger habe seine Zustimmung durch schlüssiges Verhalten, also die fortlaufende Nutzung des Girokontos, erteilt?
Das ließ das BGH nicht gelten. Die bloße Nutzung eines Girokontos enthalte keinen objektiven Erklärungswert dahingehend, dass der Kontoinhaber die Vertragsänderungen akzeptiere. Sie sei vielmehr für die Teilnahme am Zahlungsverkehr sowie am wirtschaftlichen und sozialen Leben notwendig.
Obwohl der Kunde die Entgelte über Jahre hinweg widerspruchslos gezahlt habe, sei eine Rückforderung der Entgelte nicht ausgeschlossen. Warum könne die Sparkasse sich hier auch nicht auf die sogenannte Dreijahreslösung berufen?
Der BGH hat für Energielieferungsverträge die Dreijahreslösung entwickelt. Danach müssen Rückforderungen spätestens 3 Jahre nach Erhalt der Jahresabrechnung geltend gemacht werden. Dies sei aber auf unwirksame Zustimmungsfiktionsklauseln im Bankensektor nicht übertragbar.
Warum nicht?
Anders als bei Preisanpassungsklauseln sei vorliegend keine ergänzende Vertragsauslegung notwendig, weil es bereits keine zu schließende Lücke im Vertrag gebe. Stattdessen greifen die entsprechenden Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs. Danach sei eine Vertragsänderung nur bei ausdrücklicher Zustimmung des Kunden zugelassen. Zudem sei das Kreditinstitut, angesichts der bestehenden Möglichkeit, Verträge zu kündigen, auch nicht unzumutbar belastet.
Mit der Entscheidung steht fest, dass Banken und Sparkassen künftig nicht mehr davon ausgehen dürfen, dass Kundinnen und Kunden mit der Nutzung eines Kontos die angebotenen Änderungen der Entgeltbedingungen akzeptieren. Was sind die Folgen?
Die Kreditinstitute müssen nun sicherstellen, dass Änderungen der AGB in Zukunft aktiv bestätigt werden. Entweder durch eine ausdrückliche Willenserklärung oder eine andere nachvollziehbare, unmissverständliche Zustimmung. Diese darf jedoch nicht in der bloß fortgesetzten Nutzung des Kontos gesehen werden. Dadurch wird für Banken und Sparkassen ein Verwaltungsaufwand entstehen. Ob und inwieweit das zusätzliche Kosten mit sich bringt, die sich in erhöhten Entgelten niederschlagen, wird die Praxis zeigen. Dies gilt auch für die Frage, ob und inwieweit Kundinnen und Kunden aufgrund des Urteils zu Unrecht gezahlte Gebühren zurückverlangen werden. Allerdings kann laut BGH den Ansprüchen auf Erstattung zumindest die Einrede der Verjährung entgegengehalten werden.
Wie bedeutsam ist die Entscheidung hinsichtlich der Anwendbarkeit der Dreijahreslösung?
Sie zieht keine weiteren Neuerungen nach sich. Auf Bankverträge, in denen eine ergänzende Vertragsauslegung tatsächlich erforderlich ist, bleibt sie weiterhin anwendbar. Dies betrifft Fälle, in denen Kundinnen und Kunden Ansprüche auf Zinsnachzahlungen aus Prämiensparverträgen geltend machen, bei denen keine ausdrückliche Zinsanpassungsklausel vereinbart wurde. Die neue Entscheidung schließt eine Anwendung der Dreijahreslösung in diesen Fällen nicht aus. Denn anders als bei den Entgeltfällen besteht hier eine Vertragslücke, die über eine ergänzende Vertragsauslegung zu schließen ist. Außerdem geht es in Prämiensparfällen häufig um deutlich höhere Erstattungsbeträge. Aus diesem Grund spricht viel dafür, das Erfordernis eines untragbaren Ergebnisses für die Kreditinstitute als erfüllt anzusehen. Dennoch bleibt abzuwarten, wie sich die Rechtsprechung in diesen Fällen zukünftig positioniert.
Die Anforderungen an die sichere Übermittlung einfach signierter Dokumente aus dem BEA sowie die Erstattung von Bankgebühren. Das waren die Themen der 384. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören. Steuerliche Beiträge zum Nachlesen finden Sie in der Zwischenzeit unter blogs.pwc.de/de/steuern-und-recht.